freue mich, dass ich heute da sein darf. Letztes Wochenende war ich mit den vier Musketieren oder mit dem vierten Musketier auf dem Berg. Das ist also ein Männer-Outdoor-erlebnispädagogische Partie. Und also den Männern von euch kann ich das sehr ans Herz legen. Vielleicht bist du das nächste Mal dabei. Dort wird das Wort Gottes erlebbar gemacht, ja, am eigenen Leib. Du spürst das, was das heißt, was da steht. Und das begeistert mich als Prediger, weil ich kann ja nur reden zu euch. Gell? Aber dort schafft man Situationen, wo man das auch spürt, und das finde ich total genial. Und deswegen hilf ich dort gern mit. Also wenn du ein Mann bist, kann es sein, dass ich dich einmal einlade. Es gibt was Ähnliches für Frauen auch, aber da war ich noch nicht dabei. Aber es gibt ein paar Leute aus der Gemeinde, die sich dafür interessieren, und die, ich hoffe, sie werden dann berichten. Ja, also ich darf ja nicht zu viel verraten, aber das ist eine geniale Sache. So, wir sind weiter in der Apostelgeschichte unterwegs. Ich habe euch den Titel auch hergeschrieben. Die erste Predigt von Paulus schreibe ich jetzt. Ja. Der Fokus geht ja jetzt ein bisschen von Petrus weg auf den Paulus. Und inzwischen ist auch einige Zeit vergangen. Also der Paulus war ja damals noch als Saulus der die Christen ja ganz am Anfang verfolgt hat, in Jerusalem bis nach Damaskus, wo er dann Jesus ihm unterwegs begegnet ist. Und diese Verfolgung, dieser Druck hat ja dazu geführt, haben wir auch vom Herwig, glaube ich, einmal gehört, dass die Christen sich zerstreut haben, aus Jerusalem aus, überall woanders hin auch gezogen sind und dort auch Gemeinden entstanden sind. Und wenn ich schreibe jetzt die erste Predigt des Paulus, dann ist es nicht ganz richtig, deswegen habe ich ein Anführungszeichen gemacht, weil der Paulus hat sofort gepredigt nach seiner Bekehrung, aber die sind uns nicht überliefert. Ja? Das steht also nur in Kapitel 9 zum Beispiel, ich schlage es euch kurz auf, das steht dann eben im Vers 20 schon: Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Und dann auch später noch, er blieb in Jerusalem und fuhr fort unerschrocken, im Namen des Herrn zu predigen. Also ist jetzt, was wir heute anschauen, ist nicht wirklich die allererste Predigt von ihm, aber das ist die erste, die für uns in der Bibel aufgeschrieben ist. Und ich möchte mit euch durchschauen, aber vorher habe ich für euch noch eine Landkarte, dass wir es ein bisschen besser verstehen, was da passiert. Das ist Zypern da in der Mitte, ihr kennt das, ja. Da daneben ist Syrien, wo jetzt der Krieg ist, wo du her bist, ja. Und weiter unten ist dann Libanon und Israel ist erst da unten, ja. Aber das ist das östliche Mittelmeer, und das, was da oben da, die ganzen verschiedenen Namen hat, Galatien, Pamphylien, Sizilien, das ist heute alles Griechenland, ja. Weiß nicht, wer von euch? Türkei, Entschuldigung. Gut, dass ihr aufpasst. Da oben zum Beispiel, da ist Antalya, falls dort jemand schon war. Wer war schon auf Zypern? Gibt es schon Leute, die auf Zypern waren? Genau. Also das ist die Gegend, wo sich das Ganze abspielt. Klickst du einmal, dann sehen wir jetzt da die erste Missionsreise, in der wir jetzt drinnen sind, von Paulus und von Barnabas. Noch einmal bitte. Der Paulus selber stammt ja aus Tarsus, aber losgestartet ist er in Antiochia. Das war wirklich eine Großstadt dort. Und dort haben sie dann, und das sehen wir am Anfang vom Kapitel 13, ich lese euch die Verse 1 bis 3, zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia, also das ist jetzt Antiochia in Syrien, gehörten Barnabas, Simon genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Das war jetzt der Beginn von dieser ersten Missionsreise, und der Herwig hat uns das am 21. April, ist jetzt auch schon fast 3 Wochen her, das gebracht. Genau, klickst du einmal. Was wir eben vom Herwig gehört haben, ist, wie sie sich im Hafen eingeschifft haben und dann nach Zypern sind und dort über Zypern gezogen sind, von der einen auf die andere Seite. Erinnert euch vielleicht an den Zauberer dort, der, mit dem er dort eine Auseinandersetzung gehabt hat. Da hat er sicher auch viel gepredigt, aber dort ist uns auch keine Predigt aufgeschrieben. Und heute, wo geht es dann heute weiter, wenn du noch einmal klickst? Sie schiffen sich weiter auf ein nach Perge. Das ist, heute ist es ein Stadtteil von Antalya. Und dann ziehen sie weiter hinauf nach Antiochien in Galatien. Klickst du noch einmal? Das ist da oben. Das heißt auch Antiochia, das sollten wir jetzt nicht verwechseln. Das war damals in der Antike auch ein bedeutender Ort, aber heute sind nur Ruinen und ein kleines Dorf daneben. Also so im Berge unten, das ist eine große Stadt jetzt. Und ich glaube auch, das Antiochia, das gibt es heute noch. Aber das Antiochia in Galatien, wo er jetzt hinzieht, dort sind eigentlich nur mehr Ruinen. Damit ihr wisst, wo das Ganze alles abläuft. Die werden dann noch weiterziehen da oben in der Türkei. Das kommt nachher in die folgenden Predigten. Aber das ist das, wo heute praktisch die Action ist, da oben in der Antiochia. Und der Punkt, den ich heute machen will, ist, dass wir von Paulus 5 Sachen lernen können aus seiner Zeit in Antiochia. Ja? Und wir werden sehen, wir müssen nicht so werden wie der Paulus, um das umzusetzen, was er uns da sagt. Und der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, der Paulus geht zu den Menschen. Ich lese euch die Verse 13 bis 15. Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennten sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Barnabas und Paulus wanderten landeinwärts nach Antiochia in Pisidien, habe ich jetzt gesagt. Am Sabbat gingen sie zur Versammlung in der Synagoge. Nach den üblichen Lesungen aus den Büchern des Gesetzes und der Propheten ließen die Vorsteher der Synagoge ihnen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für uns habt, dann steht auf und sagt es uns. Wir sehen also, sie haben das Erste, was wir von Paulus lernen wollen, er geht zu den Menschen. Ja. Klickst du einmal, dann haben wir auch den Punkt. Vielleicht noch einmal, die erste Bibelstelle dazu ist euch bekannt, im Missionsbefehl, wo Jesus sagt, dort steht da, geht hinaus zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie. Ja? Dort steht nicht, ladet alle Völker zu euch ein. Ja? Ich meine jetzt nicht nur, dass er sich auf eine Reise gemacht hat, um die dort zu treffen, die er nicht kennt. Er geht auch dort zu den Menschen, er geht dort in die Synagoge. Er sucht die Gemeinschaft mit ihnen. Er stellt sich nicht als Mönch dorthin und sagt, lasst mich alle in Ruhe, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja? Wir sind nämlich Gesandter, Gesandte und Botschaften. Ja? Das gilt jetzt nicht nur für den Paulus, sondern auch für uns. Ich habe euch da eine Stelle aufgeschrieben, wo das steht. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus persönlich es tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hält sich also nicht fern von den Leuten, sondern er geht zu ihnen hin. Und wir sind gut beraten, das auch zu tun. Jesus, und das ist die zweite Stelle, die ich da zitiert habe, Johannes 17, Jesus hat aber das auch klar gemacht, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Jesus betet da im hohepriesterlichen Gebet und sagt, über die Jünger, ja. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz mir gehören. Wir sind also in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt durchaus, dass wir uns in die Gesellschaft von den Menschen begeben sollen, rund um uns. Aber wir sollen nicht vergessen, dass wir nicht von der Welt sind. Unsere Anwendung ist, wir sollen in der Welt leben, aber nicht der Welt gleichförmig sein, so wie es in Römer 12 steht, ja. Wir stehen ja in der Welt. Wir sind in einer Nachbarschaft, wir haben Nachbarn. Wir haben eine Familie rund um uns, eine größere Familie, die auch vielleicht nicht gläubig sind. Viele von uns haben eine Arbeit und haben dort Arbeitskollegen. wir stehen auch in gewisser Weise in der Öffentlichkeit. Wo kann ich dort zu den Menschen gehen und mit der Gemeinschaft haben, mit den Menschen? Ja? Wo kann ich mit dabei sein und sagen, das ist was Gutes, was ihr da tut? Ja? Wo kann ich aber auch nicht mitmachen? Wo muss ich mich auch fernhalten? Der Paulus ist zum Beispiel in die Synagoge gegangen. Das war der ganz normale Treffpunkt für die Juden dort in dem Ort. Ist das heute bei uns die Aufforderung, dass wir in die Kirchen gehen? Ich denke nicht, weil das eigentlich nicht mehr so der Treffpunkt ist. Ja? Er ist dorthin gegangen, wo die Menschen sind. Ja? Paulus würde heute sicher im Internet auch sein. Ja? Der hätte auf jeden Fall, so wie der kommuniziert hat und mit allen Menschen gesprochen hat, der hätte auf jeden Fall einen Instagram-Kanal, wo er versucht, Menschen zu erreichen. Er würde die Menschen dort treffen, wo sie sind. Ob das jetzt Freizeit ist oder sonst etwas. Wir wissen auch, dass der Paulus auch gearbeitet hat, wie ein Missionar war, um sich selbst zu erhalten. Ihr glaubt, hat er dort zu seinen Arbeitskollegen nichts gesagt? Zu seinen Kunden, wenn er dort Zelte gemacht hat? Er ist zu den Menschen gegangen und das sollten auch wir tun, weil wir können das Gute schätzen, was wir dort sehen. Ja? Wir sollen nicht abgehoben und distanziert sein und arrogant. Ich bin was Besseres, mit euch rede ich gar nicht. Wir sollen Interesse haben für die Menschen und eine Wertschätzung. Die merken das ja, ob du mit ihnen was zu tun haben willst oder nicht. Ob du dazugehören willst zu ihnen oder nicht. Es gibt Sachen, da kannst du dann vielleicht nicht mitmachen. Aber andere Sachen, die Menschen miteinander tun, sind gut und richtig, wenn sie zusammenarbeiten, irgendwas, was sie, Müll sammeln, ja, freiwillige Feuerwehr. Das sind gute Sachen, die die Menschen tun. Mitsaufen kann man vielleicht nicht, aber mithelfen auf jeden Fall. Wir sehen das an Paulus. Er geht wirklich zu den Menschen. Ja. Er wartet nicht, dass sie zu ihm in die Kirchen kommen. Und wir sollen auch nicht erwarten von den Leuten, dass sie zu uns da in die Gemeinde kommen. Natürlich können wir sie einladen, aber eigentlich der erste Kontakt muss sein, dass wir zu den Menschen gehen. Das Zweite, was ich von Paulus lernen will, ist, dass er mit ihnen eine gemeinsame Basis findet. Was meine ich damit? Ich lese euch einfach mal vor, was er dann jetzt tut. Sie fragen ihn, möchtest du uns nicht ein Wort der Ermutigung geben dort in der Synagoge? Und er sagt nicht, na, das, was ihr macht, das ist ja alles veraltet und falsch und so, sondern na, er nimmt diese Aufforderung auf und stellt sich mit ihnen in eine Tradition. Hört zu, was er dort macht. Da erhob sich Paulus, bat mit einer Geste um Ruhe und begann, ihr Männer Israels, sagte er, und die anderen, die ihr den Gott Israels verehrt, hört mir zu. Der Gott dieses Volkes Israels hat unsere Vorfahren erwählt. Er ließ unser Volk in Ägypten wachsen und ließ es ihm gut gehen. Dann hat er es mit Macht aus Ägypten herausgeführt. 40 Jahre lang hat er es in der Wüste ertragen. Dann hat er 7 Völker im Land Kanaan vernichtet und den Israeliten das Land zum Erbe gegeben. All das dauerte etwa 450 Jahre. Danach regierten Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Dann wollte das Volk einen König haben und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, der 40 Jahre lang regierte. Doch Gott nahm ihm das Königtum wieder und setzte David an seine Stelle, einen Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Was tut er da? Er rekapituliert die ganze Geschichte Israels. Er spricht das an, was ihn mit seinem Publikum verbindet. Ja? Er ist Jude, sie sind Juden und deswegen spricht er diese Geschichte an. Warum macht er das? Um sie zu erinnern an das alles? Nein, die wissen das ja alles. Um ihnen zu sagen, er ist einer von ihnen, er kehrt zu ihnen. Er verbrüdert sich mit ihnen, merkt ihr das? Er solidarisiert sich mit ihnen. Er sagt, unsere Vorfahren, unser Volk. Er distanziert sich überhaupt nicht von seinen. Er knüpft an Bekannten an. Wir sehen dann später, ich habe euch das aufgeschrieben, in Athen, wo er zu den Griechen predigt, mit denen er nicht ein gemeinsames Volk ist, dort erwähnt er überhaupt nichts von Mose oder von Ägypten oder von der Wüstenwanderung oder vom gelobten Land. Weil die Griechen, die wissen das gar nicht, das interessiert die auch überhaupt nicht. Ja? Mit den Griechen redet er dann, was er in ihrer Stadt gesehen hat. Er zitiert sogar einen griechischen Philosophen, das müsst ihr euch geben. Die Weisheit kommt von Gott und steht in der Bibel und er stellt sich in Athen auf dem Areopag und zitiert einen griechischen Philosophen. Warum macht er das? Damit er sich mit ihnen solidarisiert, damit sie sehen, er denkt über das nach, was sie beschäftigt, was ihnen wichtig ist. Er ist auf einer Ebene mit ihnen. Wisst ihr, wie man? Er findet eine gemeinsame Basis. Das ist da, sind es jetzt die Juden und er spricht die jüdische Geschichte an und in Athen spricht er ihre Philosophen an und findet dort einen Anknüpfungspunkt. Das heißt, wenn wir mit Leuten reden, dann müssen wir auch nicht unbedingt über die Geschichte vom Volk Israel reden, weil das vielleicht keinen interessiert. Vielleicht gibt es was anderes, ja, was uns mit den Menschen verbindet. Der Paulus bringt das in 1. Korinther 9 ganz gut auf einen Punkt, ab Vers 19, da sagt er, das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit ich Anteil an ihrem Segen habe. Das war sein Motto, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Und hat sich gut überlegt, wo kann ich mitmachen, wo kann ich dabei sein und wo muss ich mich fernhalten. Aber er wollte mit den Menschen eine gemeinsame Basis finden. Es hat seine Grenze gehabt, gell? Du kannst nicht bei allen mitmachen. Aber vieles, was die Menschen machen, ist gut und ist in guter Absicht. Und wir tun gut daran, das auch zu schätzen und wertzuschätzen und auch ein Teil davon zu sein. Wir sehen das bei ihm. Das ist unsere Anwendung. Wo können wir ein wichtiger Teil im Leben unserer Mitmenschen werden? Wo können wir sie schätzen? Wo können wir Freunde werden? Für mich war das, dass ich damals absichtlich zur Blasmusik gegangen bin. Ihr wisst, ich bin musikalisch ein kleines Licht, aber dort kann ich auch mit denen zusammen was schaffen, ein Konzert auf die Füße stellen, mithelfen und wenn ich dort nur aufräumen kann. Aber ich kann sie schätzen in dem, was sie gut und richtig tun. Wenn sie saufen, dann trinke ich auch Bier und dann kann es mehr. Dann sollen sie ruhig sagen, dass das auch okay ist. Ja? Wenn sie alle einen Flieger haben, dann gehe ich halt heim. Was soll ich machen? Man muss sich überlegen, wo man dazugehört. Aber so wird man auch ein Teil von der Ortsgemeinschaft. Ja? So wäre ich dann auch ernst genommen dort, als jemand, der dort wohnt und dort auch dazugehören will. Und da muss ich auch eine gewisse Zeit aufwenden. Wo mache ich mit und wo mache ich nicht mehr mit? Das muss man sich dann schon überlegen. Aber das ist ein Ort für mich, wo ich Wertschätzung zeigen kann, den anderen auch selber Wertschätzung kriege, wo eine Verbindung entsteht und ich Freundschaft sich aufbaut, weil dann erst hat man auch das Ohr der Menschen. Ja? Es ist vielleicht ein Hobby, wenn ich in den Klettersteig gehe und dann meine Arbeitskollegen mit einlade, der eine, der hat das noch nie gemacht, dem hat das vorgetaugt, da kommen wir zum Reden. Über die Schöpfung, über das Auto, beim Autofahren haben wir Zeit, wenn wir hinfahren, mit meiner Drohne, weil mir das Spaß macht, kann ich auch Leute dafür begeistern und habe dann einen Kontakt. In der Arbeit versuchen wir, dass wir nicht nur Arbeit haben miteinander, sondern dass man eben beim Mittagessen zusammensitzt und was redet. Manchmal machen sie nach der Arbeit was. Ist auch gut, wenn ich dort dabei sein kann, wo ich mitmachen kann. Ja? Wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Und wir sollen nicht gleichförmig sein. Und erst wenn die Menschen uns erleben und beobachten, dann werden sie einen Unterschied sehen. Wenn sie von uns nichts wissen und wir daheim sitzen nur, dann sehen sie auch gar nicht, dass wir anders sind. Wir brauchen hundertprozentig die Gemeinschaft unter Christen. 100%. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen und stärken und wir müssen als Christen miteinander Zeit verbringen. Aber wir brauchen auch die Zeit mit den anderen Menschen. Wenn du keinen Freund mehr hast, der noch nicht gläubig ist, mit wem willst du über Jesus reden? Der Paulus zum Beispiel hat ganz enge Beziehungen zu seinen Mitchristen gehabt, zum Timotheus, zum Barnabas. Die haben ja wirklich eng miteinander gelebt, eine gemeinsame Aufgabe gemacht, auch in der Gemeindeleitung dort, wo er war. Hat er sicher enge Kontakte zu Geschwistern gehabt, aber der sucht jetzt da und überall auch die Nähe zu Außenstehenden, damit er sie für Christus gewinne, so wie er sagt. Ja? Der hätte auch können in der Synagoge sitzen und sagen, ma, ihr habt ja noch gar nichts kapiert. Gell? Das ist ja alles veraltet, was ihr da macht. Der Messias ist ja schon gekommen. Und sich drüber stellen und arrogant sein. Aber er hat gesagt, nein, die wissen es jetzt nicht besser, ich bin dabei, aber ich bringe ihnen was. Und das ist der dritte Punkt. Irgendwann, auch wenn wir eine gemeinsame Basis und alles haben, irgendwann muss man Klartext reden. Der Paulus spricht Klartext. Steht dann im Vers 23, also nachdem er das alles erzählt vom David, sagt er, einer der Nachkommen Davids, Jesus, ist der von Gott verheißene Retter Israels. Ganz klar. Also da druckst du dann nachher nicht dumm, gell? Die ganze Nähe, die Freundschaft, die Solidarisierung, die gemeinsame Basis, das ist schön und gut, aber irgendwann braucht es auch eine klare Ansage. Und das sehen wir auch bei ihm da. Die gute Nachricht ist eine Person. Das reicht nicht, wenn wir mir so vom lieben Gott im Himmel irgendwo reden. Weil wer weiß, was die Leute sich alles vorstellen unter einem lieben Gott im Himmel. Ja? Von der positiven Macht im Kosmos. Gell? Kannst du bald mit jemandem reden. Aber das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus als Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und unsere Schuld getragen hat und auferstanden ist. Ja? Wir können vom Himmel schwärmen. Wenn irgendwo ein Witz gemacht wird über den Himmel oder über Engel oder sonst irgendwas, dann sagt es etwas, warum ihr euch über den Himmel freut. Irgendwann müssen wir konkret werden. Nicht nur angenehm. Ja? Im 1. Petrus Kapitel 3, das ist jetzt nicht der Paulus, sondern der Petrus, ja, da sagt er ab Vers 15, wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Denkt daran, es ist besser für gute Taten zu leiden, falls Gott es so will, als zu leiden, weil ihr Unrecht getan habt. Du bist als Freund, du bist als hilfsbereiter Kollege, du bist als Nachbar glaubwürdiger und ernstzunehmender als wir als Fremder. Warum sollten die Leute dir zuhören, wenn du auf den Kern der Sache kommst, wenn du die vorher nicht für sie interessierst und sie sich auch für die nicht interessieren? Die Medaille hat eine andere Seite, diese Münze hat eine andere Seite. Gell? Er sagt, wenn ihr aber etwas habt, was man euch vorwerfen kann, wenn euch zu Recht etwas vorgeworfen kann, dann mindert das auch unsere Glaubwürdigkeit. Weil wir stehen ja als Botschafter Christi im Rampenlicht. Das Risiko gibt es natürlich auch. Gell? Wenn wir mit den Leuten Zeit verbringen, mit ihnen zusammen was machen, dann schauen sie uns an. Und wenn sie sehen, dass wir Unrecht tun, wenn sie sehen, dass wir taktlos und lieblos sind, eingebildet sind, wenn sie sehen, dass es uns um uns geht, wenn sie Unmoral in unserem Leben sehen, ja, wenn sie sehen, dass wir zum Beispiel unverheiratet in einer wilden Ehe leben, wenn sie bei uns Geiz und Gier und Neid sehen, wir haben dafür Vergebung. Jesus vergibt uns das alles. Aber es beschädigt Jesus seinen Ruf bei den Leuten. Und es beschädigt unsere Glaubwürdigkeit als seine Botschafter. Ja? Und wenn du dann sagst, Jesus hat mir mein Leben neu gemacht und die Leute sagen, echt, merke ich aber nichts davon. Ja? Oder wie passt das dazu nachher, dass du das und das tust oder da auf dich schaust oder dir das und das so wichtig ist oder so. Das heißt, dort ist es dann wieder entscheidend, obwohl wir in der Welt sind, dass wir nicht von der Welt sind. Ja? Es geht nicht darum, dass wir nicht in den Himmel kommen, wenn wir das eine und andere falsch machen. Es geht darum, dass wir nicht so Gottes Botschafter sein, dann, wie wir es eigentlich sein wollen, dass wir Gott ja Ehre machen wollen mit unserem Lebenswandel. Ja? Der Petrus sagt, wenn die Leute euch was Schlechtes nachreden und sie werden euch was Schlechtes nachreden, sagt er, dann soll jeder merken, dass das nicht stimmt und nur Verleumdung ist. Das ist der Idealfall. Das sagt der Petrus da. Ja? Also, wenn ihr leidet, dann aufgrund übler Nachrede, aber nicht, weil das wirklich einen Grund hat, was sie euch vorwerfen. Das soll unser Gebet sein und deswegen soll man ja auch schauen, gerade wenn wir von Jesus reden wollen, dass wir da nicht uns was vorwerfen lassen müssen. Und das Schlimmste ist dann, wenn wir Heuchler sind, wenn wir das verbergen. Ja? Nur etwas in dein Leben hast, was du nicht willst, dass wer sieht, dann geh zum Herrn und stöß ab. Die Leute sehen alles und die reden alles und die kommen auf alles drauf. Und wenn du dann heilig tust, aber es was Offensichtliches in dein Leben gibt, dann bist du ein Heuchler. Und alles, was dir schlecht nachgeredet wird, soll eigentlich für alle klar sein, das ist der Stunken und der Logen. Schlecht nachreden werden sie euch immer, sagt der Petrus. Aber im Idealfall stimmt es nicht. Der vierte Punkt, was wir vom Petrus lernen können, Paulus lernen können, ist, ich habe es jetzt geschrieben, er nutzt seine Talente. Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, was ich damit meine. Ich lese es euch jetzt vor. Entschuldigung. In unserem Text ab Vers 24. Also da, wo er jetzt gesagt hat, einer der Nachkommen Davids, Jesus, ist der von Gott verheißene Retter Israels. Und jetzt spricht er weiter, sagt er, doch bevor er kam, predigte Johannes der Täufer, jeder im Volk Israel sollte sich von der Sünde abkehren und Gott zuwenden und sich taufen lassen. Gegen Ende seines Wirkens fragte Johannes, wer denkt ihr, dass ich bin? Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Doch dieser wird nach mir kommen und ich bin nicht einmal würdig, sein Sklave zu sein. Brüder, sagt er jetzt zu seinen Volksbrüdern, ihr Söhne Abrahams und auch ihr, die ihr den Gott Israels verehrt, diese Erlösung gilt uns. Die Einwohner Jerusalems und die führenden Männer des jüdischen Volkes haben eine uralte Prophezeiung erfüllt, als sie Jesus zum Tode verurteilten. Sie erkannten nicht, dass er derjenige ist, über den die Propheten schrieben, obwohl ihnen an jedem Sabbat die Worte der Propheten vorgelesen werden. Sie fanden keinen rechtmäßigen Grund, ihn hinzurichten und forderten Pilatus trotzdem auf, ihn töten zu lassen. Als sie alle Prophezeiungen über seinen Tod erfüllt hatten, nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und viele Tage lang erschien er denen, die ihn von Galiläa und Jerusalem begleitet hatten. Sie sind heute seine Zeugen vor dem Volk Israel. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Botschaft zu verkünden. Gottes Verheißung an unsere Vorfahren hat sich an uns, den Kindern, erfüllt, als Gott Jesus auferweckt hat. Davon ist im zweiten Psalm die Rede, wenn über Jesus gesagt wird, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Denn Gott hatte in der Schrift zugesagt, dass Jesus von den Toten auferweckt und nie mehr sterben würde. Ich werde dir Segen zuteil werden lassen, den ich David versprochen habe. In einem anderen Psalm wird es noch genauer erklärt, du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Diese Worte beziehen sich nicht etwa auf David, denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und sein Leichnam verweste. Aber der, den Gott auferweckt hat, dessen Körper verweste nicht. Dessen Körper verweste nicht. Was tut er da? Der Paulus war ja kein durchschnittlicher Jünger, ja? Schon bei seiner Berufung, wo dann der Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen wird, hat Gott gesagt zum Hananias, geh zu dem hin, denn der ist mein auserwähltes Werkzeug. Das heißt, der Paulus ist ein besonderes Werkzeug. Und was sein besonderes Talent war, seine besondere Gabe war, dass er die Vorhersagen auf Jesus aus dem Alten Testament verstanden hat und seinen Volksbrüdern hat erklären können. Ja? Die Vorhersagen auf Jesus. Er war der große Logiker. Er hatte als Pharisäer diese Ausbildung gehabt, hat er viele Teile vom Alten Testament auswendig kennen. Und er hat das alles kennen, auf Jesus anwenden und ihnen zeigen und beweisen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Das war dem Paulus sein Talent. Und was macht er da jetzt? Es sind jetzt drei Stellen aus dem Alten Testament, die er auf Jesus anwendet. Drei sehr rätselhafte Stellen. Ich habe es euch da hergeschrieben. Psalm 2 zum Beispiel. Der ist nicht lang, ich lese ihn euch vor. Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns vor ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herr im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf den Zion, meinen heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erden zu deinem Heiligtum, Eigentum. Du wirst sie mit deinem eisernen Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn mit Ehren und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Ein messianischer Psalm, es steht jetzt nicht da, dass ich ihn David geschrieben habe, aber es ist da vom König Gottes, den er auf der Erde einsetzt, die Rede. Und mittendrin, zweimal im Vers 6 und im Vers 10, steht da, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und beugt euch vor dem Sohn Gottes. Das war für die Israeliten total schwierig zu verstehen. Der König, den Gott einsetzt, soll jetzt Gottes Sohn sein, aber Gott ist doch nur einer und der hat doch keinen Sohn, der ist ja nicht verheiratet. Was heißt das? Ja? Und der Paulus hat ihnen das erklärt, wenn da von Gottes Sohn die Rede ist, kann es ja nicht der David sein. Ja? Die zweite Stelle, was da steht, ganz kurz, das ist nur aus Jesaja. Eine von den vielen Erwähnungen, wo steht, dass es einen ewigen Bund mit David gibt. Ja? Da steht, ich will euch mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Und jetzt sind sie da, 400 Jahre nach David, irgendwo, 500-600, irgendwas in der Gegend. Und es gibt keinen König mehr in Israel, es gibt keinen Tempel mehr, die Römer haben das Land erobert. Wo ist jetzt der König? Wo ist jetzt die ewige Königschaft von David? Ja? Jedes Mal, wenn sie den Psalm oder Jesaja gelesen haben, die Juden, haben sie sich gedacht, ja, was ist jetzt da ewig? Das ist ja vorbei. Das ist alte Geschichte. Und da erklärt ihnen der Paulus, na, in Jesus erfüllt sich das. Das heißt, das sind Stellen, die sie geschätzt haben aus dem Alten Testament, aber die für sie nicht zum Verstehen waren. Und der Paulus mit seiner Logik, mit seiner Gabe, kann ihnen das erklären, dass sich das auf Jesus bezieht. Ganz kurz auch die letzte Stelle aus Psalm 16, ich habe euch das daher geschrieben, den er da auch zitiert. Ich lese Verse 5 bis 11. Herr, das ist ein Psalm Davids. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen, du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat, sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Ein schöner Lobpsalm von David. Wie geht's weiter? Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Und jetzt kommt der Vers 10, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Jetzt ist da ein Vers, wo da mittendrin in einem Psalm, wo Gott gelobt wird von David, und mittendrin im Vers 10 sagt er, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Das ist jetzt auf einmal dritte Person. Ja? Vorher sagt er ich und du, und dann sagt er dein Heiliger, dein Erwählter. Das ist schon ein Hinweis, dass er nicht von sich selber redet. Und auch das hat der Paulus da den Juden erklärt, hat er gesagt, seid mir nicht böse. David ist gestorben, er ist begraben worden und er ist verwest. Aber David hat da prophetisch von seinem Nachkommen Jesus gesprochen, der eben nicht verwest, sondern auferweckt ist. Und das erklärt er ihnen. Den Zuhörern ist der Mund offen geblieben. So haben sie das noch nie verstanden. Das waren Psalmen und Prophezeiungen, die für sie unverständlich waren. Und jetzt kommt der Paulus mit seiner Gabe, mit seinem Talent, mit der Logik und kann ihnen das erklären. Neben dem Hebräerbrief sind Paulus seine Schriften, vor allem der Römerbrief, eben die wichtigsten Quellen, um das Alte Testament aus der Sicht des Neuen Testamentes zu verstehen. Das ist genau das, was Jesus auch gemacht hat mit den Emmaus-Jüngern. Erinnert euch? Sie sind nach der Kreuzigung und Auferstehung, haben sie noch nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist, sind sie nach Emmaus gewandert. Und Jesus kommt zu ihnen und dort steht dann, er erklärte ihnen anhand der Schriften des Alten Testamentes, dass der Messias sterben und auferstehen musste. Genau das macht da der Paulus. Das war Paulus sein Talent, das war seine Gabe, die er einsetzt als auserwähltes Werkzeug. Was ist die Anwendung für uns? Sollen wir auch so werden wie der Paulus? Nicht unbedingt, das ist auch nicht ganz realistisch. Ja. Es ist nicht jedem seine Gabe, sowas so zu erklären. Aber jeder von uns hat Gaben und Talente. Was ist deine Gabe und dein Talent? Und wie kannst du das in der Verkündigung von der guten Nachricht von Jesus einsetzen? Wir sollen ja unsere Talente nicht vergraben. Ja? Vielleicht ist dein Talent der Gesang. Du kannst singen, du kannst schön singen. Dann kannst du beim EC-Chor mitmachen und kannst dort Jesus verkünden. Wenn sie die richtigen Lieder singen, hoffentlich. Ja? Oder da bei uns im Gottesdienst. Ja? Vielleicht ist deine Gabe die Musik. Und du kannst Gott mit dem ehren, was du kannst. Vielleicht ist deine Gabe, Geschichten zu erzählen. Wenn du noch kein Opa bist und das nicht weißt, ob du gut Geschichten erzählen kannst, dann überleg, ob du gut Witze erzählen kannst. Das, wenn du die Pointe nicht vorher verratest und sie gut aufpasst, dann bist du ein guter Geschichtenerzähler. Du kannst von Jesus Geschichten erzählen. Ja? Du musst nicht der Logiker sein, so wie der Paulus. Ja? Vielleicht ist deine Gabe praktische Hilfe. Arbeiten. Und kannst mit dieser Gabe, wenn du diesen Punkten folgst, wenn du zu den Menschen gehst, wenn du mit ihnen eine gemeinsame Basis findest und dann aber irgendwo einen Klartext sprichst, und wenn du nicht sprechen kannst, vielleicht eine Schrift hast, wo Klartext drinsteht, kannst du mit deiner Gabe Menschen erreichen. Vielleicht ist deine Gabe eine stille Gabe, das Zuhören. Man könnte Seelsorge dazu sagen, ja. Jemanden ermutigen. Vielleicht ist deine Gabe ganz normal und alltäglich und du denkst da, was ist das schon? Und trotzdem kannst du damit Jesus groß machen. Oder du hast ganz eine einzigartige Gabe. Ich glaube, dass sich jede Gabe für Jesus einsetzen lässt. Wenn du darüber nachdenkst, wenn wir im Gebet sind, dass Gott uns das zeigt, aber wenn wir uns da gegenseitig ermutigen, welche Gabe wir auch haben. In 1. Korinther 12 ist ab Vers 12 das Bild von der Gemeinde als Leib mit den verschiedenen Gliedern, mit den Händen, Füßen, Augen, Ohren und so weiter. Das zeigt für mich, dass jede Gabe ihren Platz hat in der Verkündigung. Nicht nur die offensichtlichen, die Extrovertierten, die halt gut reden können. Ja? Auch die ruhigen Gaben, auch mit einer ruhigen Gabe kannst du zu Menschen gehen, du kannst mit ihnen eine gemeinsame Basis finden, du kannst Klartext mit ihnen reden, Und wenn du es nicht über die Lippen bringst, dann hast du vielleicht eine kleine Schrift, wo das drinsteht. Aber weil sie die kennen, weil sie dein Leben sehen, weil sie die ernst nehmen, werden sie sich das dann anschauen. Von einem Fremden nicht. Aber du bist wegen deinem Talent und wegen deinem Lebenswandel bist du für die Menschen glaubwürdig. Ja? Beim vierten Musketier, wenn wir da auf dem Berg oben sind, dann gibt es Sprecher, die die Menschen wirklich das Evangelium erklären, wie sie es ihr Leben erlebt haben. Ja? Das sind aber nur 5 oder 6 von den ganzen Mitarbeitern. Das sind nur ein paar. Die anderen sagen gar nichts. Aber die helfen mit. Da gibt es ein Team, die was das Material dort mit Autos vorher aufführt, was man dort braucht. Was ist ja ein großes Kreuz irgendwo für einen Gottesdienst. Ja? Die dienen mit. Da gibt es fürs Essen Leute, die das vorbereiten. Da gibt es Leute, die 2 Wochen vorher auf der Route gehen und das auskundschaften, die das auskauten. Ja? Und wenn dann einer redet, dann stellen sich die anderen hinter denen. Einer redet. Aber die anderen Mitarbeiter mit dem gleichen roten Label stehen dahinter und jeder, der zuhört, sieht, der redet, aber die anderen stehen voll dazu. Dort habe ich das auch so erlebt, dass die verschiedenen Gaben eingesetzt werden und alle eigentlich dem gleichen Ziel dienen. Wenn dort ein Mann was sagt, das ist was wert. Aber wenn 15 hinter ihm stehen, während er redet und dem dadurch voll den Rücken decken und dazustehen und sagen, ja, der sagt jetzt das, was wir auch sagen wollen. Macht schon Eindruck. Noch dazu im Finster mit Fackeln und sogar, es wird ein bisschen übertrieben. Aber mir taugt das voll. Und der fünfte und letzte Punkt ist, der Paulus fordert die Menschen dann auch heraus. Ich lese euch noch ganz kurz, wie es dann weitergeht. Ab Vers 38. Brüder, hört mir zu. In diesem Mann Jesus findet ihr Vergebung für eure Sünden. Wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen, wie es das jüdische Gesetz nie vermochte. Seht euch vor, dass die Worte der Propheten nicht auf euch zutreffen, denn sie sagten, schaut her, ihr Spötter, wundert euch und sterbt, denn ich tue etwas in eurer Zeit, das ihr auch dann nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als Paulus und Barnabas die Synagoge an diesem Tag verließen, baten die Leute sie, in der folgenden Woche wiederzukommen und weiter darüber zu sprechen. Viele Juden und gottesfürchtige Menschen, die in dieser Synagoge Gott anbeteten, folgten Paulus und Barnabas und die beiden Männer ermahnten sie, haltet an Gottes Gnade fest. Und jetzt ein Ausblick auf die nächste Predigt schon. In der folgenden Woche erschien fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die führenden Männer der jüdischen Gemeinde das sahen, wurden sie neidisch. Deshalb verleumdeten sie Paulus und versuchten, alles, was er sagte, zu widerlegen. Also, auch wenn deine Gabe nicht die Gabe des Redens ist, wie der Paulus und der Logik, du musst Klartext sprechen. Einmal bei der guten Nachricht und dann auch bei einem Aufruf an die Menschen. Das gilt auch für die. Ja? Der Paulus fordert sie konkret auf zur Umkehr und zum Glauben. Das ist nicht nur ein nettes Geschichtle für jemanden, sondern das sollte man klar machen den Menschen, dass es wirklich sie betrifft. Dafür braucht man Mut, dafür braucht man Weisheit für den richtigen Ton und für den richtigen Zeitpunkt. Mir fällt das oft, die Leute konkret herauszufordern. Mach jetzt was mit dem. Ja? Und wir sehen auch da, die Reaktionen sind gemischt. Es gibt Annahme und es gibt Ablehnung. Wir wissen, dass Gott es ist, der beruft. Und dass der Heilige Geist redet in den Herzen der Menschen, die vorbereitet sind. Ja? Ich habe euch als letztes noch das Gleichnis vom Seemann hergeschrieben. Ich werde es jetzt nicht lesen, ihr kennt das. Ja? Der Seemann strahlt den Sommern aus auf dieses vielfältige Ackerfeld. Es fällt auf die Straßen, es fällt unter die Dornen, es fällt auf den flachen Boden, auf den Felsen und es fällt auf die gute Erde. Was ist die Verantwortung des Seemanns? Das ist unsere Verantwortung. Die erste Verantwortung ist, dass er einen guten Samen wählt und nicht Schotter ausstrahlt, weil da wird nichts wachsen. Ja? Das ist auch unsere Verantwortung, dass wir wirklich die gute Nachricht sehen. Die zweite Verantwortung ist, dass er auf das Feld geht. Daheim in der Stube kann er das Getreide ausstrahlen, aber da wird sicher nichts wachsen. Und die dritte Verantwortung vom Seemann ist, dass er großzügig ausstrahlt. Ja? Wisst ihr, wie ich das mache? Ich bin der Seemann jetzt, gell? Da habe ich ein Kernle, meistens ein schönes Kernle. Soll ich das da reinlegen? Ach, ob das der richtige Platz ist? Ob das der richtige Zeitpunkt ist? Dieses Samenkorn, der will das gar nicht hören. Der hat jetzt gar keine Zeit. Der versteht das gar nicht. Na, ich gehe woanders hin. Da, na, ich weiß nicht, ob ich das Samenkorn dort reinlegen soll. Wer weiß. Wie macht das der Seemann? Der greift in den Sack und der strahlt aus. Und er weiß, dass nicht alles aufgehen wird. Und er weiß, dass das, was nicht aufgehen wird, oder wenn es aufgeht, dass es auch vertrocknen kann. Er weiß, dass es auch die Vögel wegfressen kann. Und das hindert ihn nicht, großzügig auszustrahlen. Weil die Verantwortung, dass es und wo es aufgeht, die ist nicht beim Seemann. Die ist beim Herrn. Wir müssen nicht so wie Paulus werden, aber ihr seht, wir können viel von ihm lernen, dass wir wirklich zu den Menschen gehen, dass wir mit ihnen eine gemeinsame Basis finden, damit sie uns überhaupt ernst nehmen. Im Idealfall, dass wir Freunde werden, wenn das möglich ist. Das muss man sich überlegen, wo man da mitmachen kann und wo nicht. Aber dann kommt auch ein Zeitpunkt, wo man Klartext sprechen muss und wirklich von Jesus reden und nicht vom lieben Gott oder vom Kosmos, der uns liebt. Er nutzt seine Talente. Wir haben andere Talente. Nutzen wir sie. Und dann auch die Menschen herausfordern. Danke, Herr, dass du uns alle begabt hast auf verschiedene Arten. Und ich bitte jetzt, dass du uns die Mut und Freude schenkst, wirklich großzügig auszusehen und nicht zu geizen mit deiner guten Nachricht.